Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Anfang letzten Jahres hat mein Kollege Philipp Habdank an eben dieser Stelle über die Krise der Immobilienfinanzierung gesprochen. Sowohl auf Seiten der Projektentwickler und Investoren als auch bei den Kreditgebern herrschte damals eher trübe Stimmung. Jetzt mag es klingen wie eine Sequenz aus und täglich grüßt das Murmeltier, aber es muss halt trotzdem gesagt werden. Auch Anfang 2024 ist die Laune alles andere als gut. Deutschland befindet sich weiter in einer Immobilienkrise. Wie hat sich die Lage in den vergangenen Monaten verändert und vor allem, wie kann es weitergehen? Diese Fragen möchte ich heute besprechen und sage damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema heute ist Oben ruhig, was gärt darunter? Schlaglichter auf die Immobilienfinanzierung. Ich widme mich diesem Komplex natürlich nicht allein, sondern tue es Philipp gleich und habe mir da einen ausgewiesenen Experten an meine Seite geholt, meinen Co-Gastgeber Till Wendke. Till ist Managing Director und Head of Real Estate bei Hertha & Co. und damit ist er genau der richtige Kandidat für meine Fragen. Till, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Isabella, und ich freue mich, wieder hier zu sein.
Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch eine andere Frage. Hertha & Co. gehört seit einigen Monaten zu Teneo. Inwieweit hat das deine Arbeit verändert, beziehungsweise wie gewichtet ihr jetzt die Beratung im Real Estate-Sektor?
Also in der Tat arbeite ich schon seit einigen Monaten sehr intensiv mit den neuen Kollegen von Teneo zusammen, da wir direkt nach der Übernahme schon erste Erfolge verzeichnen konnten und ein gemeinsames großes Mandat in der Immobilienrestrukturierung gewonnen haben, das wir in einem großen Transaktionsteam seit einigen Monaten sehr intensiv bearbeiten und da voneinander sehr, sehr stark profitieren. Also aus meiner Sicht hat der Zusammenschluss jetzt schon sehr positive Synergieeffekte für beide Seiten gehabt.
Und mittendrin im Thema Immobilien und Restrukturierung, ne? Dann können wir direkt auch weiter einsteigen. Inflation und gestiegene Zinsen haben im letzten Jahr zu einem massiven Einbruch des Immobilienmarktes geführt. Und die Projektentwickler, genauso wie die Kreditgeber, waren absolut in der Bredouille. Jetzt hast du es eben schon gesagt, ihr beratet auch in Restrukturierungsfällen. Wie sieht es denn inzwischen aus? Also du hattest jetzt eine Sache angesprochen. Könnt ihr euch insgesamt vor Anfragen nicht mehr retten? Ist da eine Restrukturierungswelle angebrandet?
Also man sieht schon viele Restrukturierungsfälle im Markt aktuell. Wir haben gerade im letzten Jahr auch viele Insolvenzen von Immobilienprojektentwicklern, Investoren gesehen. Aus meiner Sicht baut sich die Welle aber trotzdem noch auf. Also wir sind noch am Anfang, obwohl wir schon einiges, ich sag mal, in der Bearbeitung haben. Da wird im nächsten Jahr und auch in diesem Jahr noch viel auf uns zukommen. Für uns speziell sind wir schon sehr stark in der Restrukturierung engagiert. Das heißt, ich verbringe circa 90% meiner Zeit mit der Bearbeitung von Restrukturierungsprojekten.
Inwieweit ist da die Pleite von Rene Benko bzw. Signa auch ein Faktor, der den Markt beeinflusst?
Das beschäftigt natürlich seit vielen Monaten die Workout-Abteilung vieler Versicherer und Banken, die hier in die Signa hinein Kredite vergeben haben. Das ist ja ein unheimlich großes, kompliziertes Firmengeflecht aus über 1000 Gesellschaften mit sehr komplizierten Finanzierungsstrukturen und auch unter Verwendung aller möglichen Finanzierungsinstrumente. Und am Anfang hatte man hier den Eindruck, dass niemand den vollen Überblick hat. Jetzt sind einige Finanzierer schon und auch Insolvenzverwalter seit einigen Monaten mit dem Thema beschäftigt. Insofern werden die mittlerweile einen guten Überblick haben. Aber natürlich hält das viele Finanzierer im Moment sehr, sehr stark in Atem. Und wir sehen im Moment auch erste Objekte, die verkauft werden. Also es wird auch den Transaktionsmarkt in Deutschland beleben. Weitere Objekte sind gerade in anlaufenden Verkaufsprozessen. Und natürlich kommt da noch eine ganze Menge auf uns zu. Also aus meiner Sicht wird perspektivisch wahrscheinlich das Gesamtportfolio, also der gesamte Immobilienbestand in den nächsten Jahren aus der Signa heraus verkauft werden. Wenn man sich das von der Größenordnung mal anschaut, wir hatten letztes Jahr in Deutschland ein Transaktionsvolumen von insgesamt nur 31 Milliarden. Eine der letzten Angaben, die ich von Signa gehört habe, war, dass deren Gesamtportfolio 25 Milliarden beträgt. Also sieht man schon, das ist signifikant auch für das Marktgeschehen in einem deutschen Immobilien-Transaktionsmarkt.
Gibt es denn da dann auch Käufer? Was erwartet ihr da?
Ja, natürlich. Also die Käufer sind da, stehen in den Startlöchern. Es gibt immer noch viele Investoren, die, ich sag mal, über große Mittel verfügen, die auch angelegt werden sollen in Immobilien. In den letzten fast 2 Jahren haben wir wenig Immobilientransaktionen gesehen. Da lagen Käufer und Verkäufer weit auseinander. Jetzt gibt es natürlich viele Player auf der Suche nach Opportunitäten, die sich dann eben auch genau diese Objekte und Verkaufsprozesse sehr genau anschauen und hier hoffen, zum Zug zu kommen.
Okay, na, da gucken wir später auch nochmal dezidiert drauf. Jetzt lass uns einmal strukturiert durchgehen und die verschiedenen Spieler in der Gemengelage anschauen. Ich denke da zuerst an die Projektentwickler, die im letzten Jahr infolge des Zinsanstiegs Kalkulationen tatsächlich eher in den Müll werfen konnten und da standen plötzlich ganze Projekte in Frage. Da natürlich die Nachfrage, haben sich inzwischen Auswege aus der Situation ergeben, beziehungsweise welche sind das?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig für viele Projektentwickler gewesen, weil sich durch die stark gestiegenen Zinsen natürlich die Gesamtkosten des Projekts sehr stark erhöht haben. Gleichzeitig die erwarteten Fertigstellungswerte gesunken sind. Dazu kamen dann noch stark steigende Baukosten, was dann tatsächlich bei vielen Projekten zu einer Unwirtschaftlichkeit geführt hat. Eine einfache Lösung kann natürlich hier sein, dass man nicht baut. Und das haben wir leider auch bei vielen Projekten gesehen, die dann zum Glück noch nicht begonnen wurden mit dem Bau, sondern eben noch in der Planungsphase waren und dann tatsächlich auch nicht realisiert werden können im aktuellen Umfeld, weil die Kosten einfach nicht gedeckt werden bei einem späteren Verkauf.
Inwieweit ist es denn so, dass ein Entwickler auch einfach dann mal Eigenkapital weiter zuschießen kann, um ein Projekt zu finalisieren? Und es gibt sicher auch Fälle, wo das nicht möglich ist. Wie flexibel zeigen sich dann da die Kreditgeber?
Also zusätzliches Eigenkapital von Immobilienprojektentwicklern sieht man sehr, sehr selten. Also Sanierungsbeiträge im signifikanten Umfang durch den Projektentwickler selber, das hat wirklich Seltenheitswert. Bis vor einiger Zeit war es tatsächlich so, dass die Banken eine hohe Bereitschaft hatten, über die bestehende Kreditlinie hinaus noch, ich sag mal, Aufvalutierungen zu machen, um etwaige Lücken in der Projektfinanzierung zu überbrücken. Davon ist man auf Bankenseite aber auch abgerückt. Insofern schauen wir im Moment sehr, sehr stark bei Finanzierungslücken in den Markt hinein, ob es dort alternative Kapitalgeber gibt, die eben bereit sind, genau solche Lücken zu schließen.
Okay, also keine grundsätzliche Veränderung in Sachen höhere Eigenkapitalquote der Projektentwickler.
Doch, das sieht man schon. Also die Anforderungen sind stark gestiegen. Die Banken sind zurückhaltender und finanzieren dort konservativer. Wenn es vor 1,5 Jahren noch möglich war, 75-80% der Gesamtinvestitionskosten einer Projektentwicklung zu finanzieren und dann vielleicht nochmal 10% Mezzaninkapital oben drauf zu legen und dann, ich sag mal, hartes, echtes Eigenkapital nur noch in der Größenordnung 10% durch den Projektentwickler selber hier im Projekt zu haben, davon sind wir weg. Also die Banken gucken da sehr, sehr genau hin, was ist wirklich hartes Eigenkapital. Was kommt als Mezzaninfinanzierung, Eigenkapital ersetzend hier noch oben drauf? Und da sind die Anforderungen schon gestiegen, also die Projektentwickler selber auch mit einem höheren Eigenkapitalanteil zu rechnen haben, als das noch vor 18 Monaten der Fall war.
Aber du hattest auch gesagt, wenn denn dann mal eine Bredouille entsteht, schießen sie kein Eigenkapital mehr nach, weil sie es einfach de facto nicht haben, oder?
Ja, in der Regel ist das leider so, dass die Möglichkeiten dort auch sehr begrenzt sind, um hier tatsächlich Projekte durch zusätzliche Eigenkapitaleinschüsse zu unterstützen.
Okay. Na gut, das ist ja jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben ja auch Preiskorrekturen, die dazu führen, dass auch fertiggestellte Projekte nicht mehr das erwartete Exit Value ergeben. Welche Auswirkungen hat das auf neue Projekte? Und natürlich auch vorangestellt die Frage, gibt es überhaupt noch Neugeschäft? Und wenn ja, um welche Objekte handelt es sich? Mal abgesehen von all dem, was die Signa reinspielt.
Ja, das ist ja tatsächlich ein Problem oder eine Situation, die wir über den Gesamtmarkt beobachten konnten. Es gibt relativ wenig neue Projektentwicklung. Was immer noch geht, ist Logistik. Logistik ist die erste Klasse mit der höchsten Widerstandsfähigkeit und Büro in sehr guten Lagen geht auch noch. Bei allen anderen Assetklassen sehen wir relativ wenig Neuprojektentwicklung, weil es einfach gerade von der Wirtschaftlichkeit und der Projektentwicklungskalkulation bei vielen Projekten nicht funktioniert.
Und wie ist es bei fertigen Immobilien? Also wird wieder mehr geh- und verkauft? Und du hattest jetzt gerade schon angeschnitten, was man noch veräußern kann, beziehungsweise welche Sektoren noch gefragt sind. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen.
Ja, das ist ganz ähnlich wie bei den Projektentwicklungen. Also Logistik geht dort auch. Das ist der Sektor oder die Assetklasse, in der wir noch Aktivitäten auf dem Transaktionsmarkt sehen. Insgesamt, das hatte ich ja vorher auch schon gesagt, haben wir 31 Milliarden im Gesamtjahr letztes Jahr gesehen. Das sind 50% weniger als in dem Jahr davor. Und das war schon ein schlechtes Jahr. Also von einer, ich sag mal, Belebung des Transaktionsmarkts kann man jetzt noch nicht sprechen. Büroobjekte gehen auch dort noch, allerdings nur in den sehr guten Lagen, in der sehr guten Energieeffizienz und, ich sag mal, den richtigen ESG-Kriterien. Die müssen alle erfüllt sein. Sonst funktioniert auch das im Moment sehr, sehr schleppend.
Ja, okay. Und dann die Nachfrage, warum veräußern Immobilienkonzerne eher selten Teilportfolios? Damit könnten sie ja ihre Kennzahlen verbessern.
Ja, in der Tat sieht man das im Moment schon, gerade bei den Immobilien, also Wohnimmobilienbestandshaltern, aber auch bei einigen der großen Gewerbeimmobilieninvestoren, dass die Teilportfolien oder kleinere Portfolien in den Markt bringen, um eben ihre Liquiditätsausstattung zu stützen. Wir haben bei vielen Adressen gerade, die auch über Kapitalmarktinstrumente finanziert sind, also Anleihen, die fällig werden, das Thema, dass dort fällig werdende Anleihen quasi nicht über den Kapitalmarkt zurzeit refinanziert werden können und deswegen über andere Wege, ich sag mal, Liquidität geschaffen werden muss, um fällig werdende Kredite auch abzulösen bzw. zu refinanzieren. Und dort haben wir schon gesehen, dass einzelne Portfolien verkauft werden oder größere Objekte auch verkauft werden. Teilweise ist das im Moment bei einer anhaltenden Preiskorrektur natürlich so, dass der zuletzt ermittelte Marktwert, der gutachterlich bestimmt wird, vom Verkaufspreis nicht getroffen wird. Das heißt, ich verkaufe unter dem zuletzt ermittelten Marktwert und dann versuche ich das natürlich ein bisschen unter dem Radar zu halten und nicht zu publik werden zu lassen. Also wir sehen davon ein paar Transaktionen, aber es gibt natürlich auch einige, die werden durchgeführt und absichtlich dann eben nicht zu groß und zu breit in die Öffentlichkeit getragen.
Ja gut, verständlich. Okay. Du hattest vorher gesagt, Projektentwickler, Investoren schrecken eher davor zurück, Neubauten anzugehen. Wie ist es denn mit den bereits gekauften Grundstücken aus der Niedrigzinsphase? Liegen die dann brach, weil der Projektentwickler den Bau nicht beginnen kann? Wie schaut's da aus?
Ja, das kommt sehr darauf an, wann gekauft wurde und wie aggressiv der Kauf finanziert wurde. Also habe ich hier mit einem hohen Anteil an Fremdkapital, was sehr, sehr hohe Zinsen verursacht oder eine hohe Zinslast verursacht, am Peak des Marktes gekauft, dann tickt hier natürlich unerbittlich die Zinsuhr und es laufen Finanzierungskosten, ich sag mal, auf, die dann kapitalisiert werden und das Gesamtprojekt am Ende dann in eine absolute Unwirtschaftlichkeit treiben. Also da sehen wir auch Grundstücke natürlich, viele, die werden jetzt einfach liegen gelassen. Das muss man sich aber leisten können und das funktioniert besser, wenn man es mit einem höheren Eigenkapitalanteil gekauft hat und nicht bis unters Dach mit teuren Mezzaninzinsen finanziert ist.
Was mache ich sonst damit? Kann ich das verkaufen?
Ja, aber man wird nicht den Preis bekommen, den man ursprünglich dafür bezahlt hat. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, was dann häufig dazu führt, dass man es versucht, irgendwie auszusitzen, in der Hoffnung, dass sich die Marktgegebenheiten kurzfristig wieder ändern.
Ja, okay. Du hast 2023 im Podcast mit dem Philipp gesagt, naja, die Projektentwickler sind deiner Ansicht nach schon die großen Verlierer der Krise. Das klingt für mich fast so, als wäre das heute noch immer so oder zeichnet sich Entspannung ab.
Nein, Entspannung kann ich da im Moment noch nicht beobachten. Ich hatte mit Philipp Anfang 23 gesprochen. Im Laufe des letzten Jahres haben wir viele Insolvenzen gesehen von auch sehr großen, namhaften Projektentwicklern. Ich fürchte, der ein oder andere große und auch kleine Projektentwickler ist jetzt schon in Schieflage. Ich gehe davon aus, dass wir dort weitere Restrukturierungen und Insolvenzen sehen würden. Also ich sehe die leider immer noch auf der Verliererseite. Hinzu kommen tun aus meiner Sicht noch die Mezzaninfinanzierer, die natürlich jetzt in ihren Portfolien viele Problemkredite haben, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Ich denke, die haben im Moment auch eine sehr, sehr schwere Zeit.
Okay. Ein bisschen anders sieht es ja bei den Investoren aus. Da kann man erwarten, das hatten wir eben auch kurz angesprochen, eingangs im Kontext von Signa, dass sich Opportunitäten bieten und sie eben relativ günstig einkaufen können. Wie ist da dein Eindruck? Tun sie das auch? Oder ist die Devise in der Unsicherheit, die aktuell noch herrscht, eher, ja, wir warten mal ab?
Also da hat die Planungssicherheit für die Investoren, die jetzt kaufen wollen, deutlich zugenommen. Wodurch ist das bedingt? Ich glaube, wir sind im Moment alle eher davon überzeugt, dass die Zinsen nicht weiter steigen werden. Ja, in der Situation, in der wir bis vor kurzem waren, wo es jedes Quartal einen Zinsschritt gab und niemand wusste, wo ist dann mal die Spitze der Zinssteigerung erreicht. Das haben wir zum Glück aus meiner Sicht hinter uns gelassen. Das heißt, die Planungssicherheit für die Investoren ist jetzt eine höhere. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen auf absehbare Zeit auch wieder sinken, aber zumindest gehen wir alle davon aus, dass sie nicht weiter steigen. Insofern kann ich meine Businesspläne jetzt auch mit einer höheren Verlässlichkeit schon mal kalkulieren. Und gerade wenn ich viel Eigenkapital habe, einsammeln konnte oder insgesamt Eigenkapital stark bin, dann kann ich mich jetzt als Investor gut in Stellung bringen, um auch Opportunitäten zu akquirieren. Die ganz große Dynamik sehen wir hier noch nicht. Da liegen die Preisvorstellungen von Verkäufern und Käufern noch häufig auseinander. Aber ich gehe davon aus, dass sich das im Laufe dieses Jahres deutlich annähern wird und wir auch mehr Transaktionsabschlüsse sehen werden.
Wir hatten vorher auch das Verhalten der Finanzierer schon kurz angerissen. Dazu nochmal nachgefragt. Wie hat sich das Verhalten geändert? Also ich stelle mir vor, dass da jetzt der Sanierungsexperte inzwischen direkt mit dabei sitzt, wenn es um Immobilienprojekte geht und auch dass es eine Veränderung in den Kreditprüfungsprozessen gab. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen.
Also wenn wir über Neufinanzierung sprechen, dann sehen wir schon, dass die Kreditprozesse deutlich länger dauern und deutlich komplizierter geworden sind. Das liegt daran, dass alle Parameter des Finanzierungsvorhabens deutlich stärker hinterfragt werden. Also die Businesspläne werden stärker als analysiert, als das früher der Fall war. Alle Kalkulationen, alle Annahmen hinter den Businessplänen werden gechallenged durch die Banken, um, ich sag mal, alle Risiken analysiert und abgeklopft zu haben. Und das führt dann natürlich dazu, dass sowas länger dauert und komplizierter wird. Insgesamt sehen wir eine sehr ausgeprägte Finanzierungszurückhaltung. Das heißt, eigentlich sind durch die Bank weg alle Finanzierer, ich sag mal, etwas konservativer unterwegs. Das betrifft nicht nur die Finanzierungsausläufe, sondern auch insgesamt, welche Projekte noch finanziert werden und zu welchen Preisen und wo man dann tatsächlich eine Finanzierungszusage bekommt. Das ist alles sehr, sehr viel komplizierter und langwieriger geworden.
Da sprechen wir jetzt vermutlich in erster Linie von den Banken. Das heißt, mich würde dann interessieren, gibt es nicht dann andere Geldgeber? Also ich denke jetzt an Distressed Debt Fonds, die dann endlich jetzt mal sozusagen zum Zuge kommen, wenn die Banken nicht mehr bereit sind, sich zu beteiligen.
Ja, das ist tatsächlich eine Lücke, die die Debtfonds im Moment für sich identifiziert haben. Also bei den Debtfonds muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen reinschauen. Ich sehe da im Moment eine Spreizung des Marktes. Also ich hatte ja vorher schon gesagt, es gibt einige Debtfonds, die jetzt in den letzten Jahren sehr stark in Mezzanintranchen investiert haben und jetzt große Probleme mit Projektentwicklungsfinanzierung in ihrem Portfolio haben. Die sind im Moment eher damit beschäftigt, den Workout auf ihrer Seite zu machen und nicht neu zu finanzieren. Auf der anderen Seite sehe ich viele Debtfonds, die gerade jetzt in der Lage waren, viel Mittelzuflüsse zu generieren. Das heißt, die haben viel Kapital geraced, was sie in unterschiedlichen Risikosegmenten in den Finanzierungsmarkt bringen wollen. Also da gibt es einige Player, die sich gerade jetzt genau in diese Lücke positionieren. Die Banken werden zurückhaltender und dann gehen wir rein mit Senior-Finanzierung oder Stretch-Senior-Loans oder Whole-Loans, um eben hier einen Marktanteil abzubekommen. Das kann funktionieren. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch wieder die Distressed-Debt-Fonds, die jetzt natürlich gezielt nach Non-Performing-Loan-Opportunitäten suchen. Auch für die sehe ich einen Marktanteil, der jetzt deutlich zunimmt. Also insofern, ja, ich glaube, die sind im Moment in einer ganz guten Situation. Da wird es Finanzierungsopportunitäten sowohl im Distress als auch im Non-Distress-Bereich geben. Die bekommen einiges zu tun.
Na, okay, also schon eine leichte Verschiebung der Marktanteile. Gehen wir mal in den Prozess. Ganz klar nachgefragt, wie funktioniert eine Restrukturierung bei Immobilienfinanzierungen?
Das ist natürlich sehr stark davon abhängig, mit was für einer Art und in welcher Phase der Immobilien, vielleicht Projektentwicklung, ich hier unterwegs bin. Also grundsätzlich ist die Restrukturierung einer Immobilienfinanzierung erstmal so individuell wie die Immobilie selbst. Das heißt, das ist schwer vergleichbar oder zu übertragen von einer Situation auf die andere. Am Anfang versuchen wir natürlich immer erstmal Zeit zu gewinnen, um in der Sachverhaltsklärung herauszufinden, ist hier eine Restrukturierung möglich? Also kriegen wir das hin, eine Gesundung? Oder reden wir hier eher über den wertschonenden Abbau? Das heißt, den richtigen Zeitpunkt des Verkaufs eines Objekts, um dann den größtmöglichen Finanzierungsanteil am Ende für die Geldgeber zurückzuführen. Vielleicht an einem Beispiel mal erläutert. Also ein Thema, was wir im Moment relativ häufig sehen, ist ein großer Einzelhandelsmieter, fällt aus, geht in die Insolvenz. Dann habe ich natürlich als Objekteigentümer relativ schnell die Situation, dass ich meine Zinszahlung nicht mehr decken kann, weil ich einfach keine Mieteinnahmen mehr habe. Und dann ist natürlich die Frage, wie komme ich da wieder raus? Finde ich relativ schnell einen neuen Mieter, der auch diese Flächen übernimmt? Woher kommen die Mittel, die ich in diese Flächen investieren muss, um auch einen neuen Mieter anzuziehen, um hier ein attraktives Mietobjekt hinzustellen? Oder sind das Themen, die nicht funktionieren, weil es eigentlich kein Einzelhandelsobjekt oder Einzelhandelsstandort mehr ist, die Flächen überdimensioniert sind und ich mir Gedanken darüber machen muss, dass ich den Nutzungsmix für dieses Objekt ändere? Und dann habe ich natürlich auch ganz andere Investitionskosten vor mir, wo ich mir dann wieder natürlich Gedanken machen muss, woher kommen die, wer kann die finanzieren? Sind das Themen, die der Eigentümer abdecken kann durch gezielte Investitionen in das Objekt und eine Nachvermietungsstrategie? Brauche ich dafür die finanzierende Bank, die hier gegebenenfalls auch bereit wäre, für solche CapEx-Maßnahmen Mittel zur Verfügung zu stellen? Oder brauche ich dafür eine dritte Adresse, die als externer Investor hier in das Thema reinkommt und genau dann zielgerichtet investiert, um die Gesundung der Immobilie und letztendlich auch die Finanzierung wieder zu gewährleisten? Also das ist sehr vielschichtig und sehr individuell, aber wir haben eigentlich, ich sag mal, in der Vergangenheit und auch heute für jedes Objekt Ideen, Handlungsoptionen und die richtigen Partner an der Hand und in unserem Netzwerk, um dort zielführende Lösungen, die dann eben auch für alle beteiligten Parteien wertschöpfend sind, umzusetzen und zu implementieren.
Wie ist es denn bei Projekten in der Entwicklung? Da stelle ich mir jetzt als Worst Case vor, dass der Projektentwickler sich aus so einem halbfertigen Projekt zurückzieht. Da zum einen die Frage, wie kann ich das verhindern? Und zum anderen, was kann ich tun, wenn es tatsächlich so weit kommt? Seht ihr das?
Ja, in der Tat. Also das kommt mit zunehmender Häufigkeit vor. Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Situation und da muss man dann sehr, sehr schnell handeln. Man kann sich daraus behelfen, dadurch, dass im Moment einige Developer als Fee-Developer aktiv sind und auch weitere das werden und hier ihre Dienstleistung anbieten. Das heißt, die gehen ohne Eigenkapital auch in laufende Projekte rein und führen die gegen eine laufende Gebühr zu Ende. Also das funktioniert schon. Das ist natürlich immer mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Man muss hier sehr, sehr schnell sein, weil was noch schlimmer ist, als den Developer zu verlieren, ist eigentlich den Generalunternehmer zu verlieren oder den, der letztendlich mit der Bauausführung beauftragt ist. Wenn die erstmal weg sind, ist es wahnsinnig schwierig, die wieder auf die Baustelle zurückzubekommen.
Na okay, also der Entwickler zieht sich mitunter zurück, aber der Stillstand auf den Baustellen kann dann trotzdem teilweise noch abgewendet werden.
Ja, also einen temporären Stillstand hat man dann wahrscheinlich schon, oder das sehen wir schon. Aber wenn ich sag mal, die Handwerker am Ende des Tages nicht wieder dazu bewegen kann, zurückzukommen, dann steht da ein angefangener Rohbau. Wenn ich dann einen neuen Rohbauer brauche, der gibt mir keine Gewährleistung auf das, was dort schon steht. Und dann kommt man, ich sag mal, in noch einen ganz neuen Bereich von Problemen, mit denen man sich am liebsten nicht auseinandersetzen möchte.
Okay, also an Problemen mangelt es nicht.
Nein.
Lass uns doch mal ganz kurz abschließend noch nach vorne sehen. Ich weiß, so ein Blick in die Glaskugel ist schwierig, aber trotzdem möchte ich wissen, was du für die kommenden Monate erwartest. Und ich habe auch einige konkrete Nachfragen. Ist es absehbar, dass Baukosten, Verkaufs- und Mieterlös, Zinsniveau bald wieder auskömmliche Geschäftsmodelle ermöglichen? Oder, und das wäre dann die andere Alternative, muss der Staat über die KfW noch stärker in die Immobilienfinanzierung eingreifen? Wie ist deine Erwartung?
Also ich glaube, auf der Kostenseite werden wir nicht so schnell eine Beruhigung sehen. Und das führt mich auch zu meiner vorherigen Aussage nochmal zurück. Wir sind noch vor der Welle, die Welle baut sich noch weiter auf. Wir werden noch viele weitere Restrukturierungsfälle und auch Insolvenzen sehen im Laufe der nächsten Monate, bevor sich der Sektor wieder beruhigen kann. Beim Transaktionsgeschehen werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr sehen, weil gerade die Finanzierer, Banken, Versicherer Druck auf die Kreditnehmer erhöhen und so dazu beitragen, dass Investoren dazu gezwungen werden, ihre Objekte zu verkaufen und dadurch der Transaktionsmarkt wieder, ich sag mal, ein bisschen an Fahrt aufnimmt, aber auch mit einem relativ verhaltenen Niveau. Gerade im Bereich Wohnimmobilien, denke ich, muss es noch weitere Incentivierungen geben, die auch von der KfW aus oder vom Staat aus kommen können, weil hier einfach deutlich zu wenig gebaut wird. Also im Moment lohnt sich der Neubau von Wohnungen wirklich nur in Ausnahmefällen. Das sehen wir an den deutlich zurückgegangenen Baugenehmigungen in diesem Segment. Dabei haben wir trotzdem noch eine steigende Nachfrage nach Wohnungen. Wir sind chronisch unterversorgt mit Wohnraum und da muss etwas passieren. Das kann nicht nur von der Branche selbst kommen im Moment. Dazu ist man nicht in der Lage.
Okay. Also, ich glaube, wenn man zusammenfassend sagt, der Kampf hält an im Immobiliensektor und da baut sich die Welle auch noch auf, das ist kein falsches Fazit, so wie ich deine Einschätzung jetzt aufgegriffen habe. Ich sag für heute erstmal vielen Dank für deine Zeit und diese fundierte Betrachtung des Marktes und wir bleiben einfach dran und schauen, was sich entwickelt.
Vielen Dank, Isabella.
Liebe Hörer, ich sag auch an euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com